Welcome back zu Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und quasi willkommen zu Staffel 2 nach der Sommerpause, Spätsommerpause. Und die kommenden Episoden sind die Episoden aus der Versenkung sozusagen. Ich hatte die aufgenommen, als ich den Podcast gestartet habe und da auch noch im Hinblick zu einem journalistischen Produkt, um Klasse und Klassismus journalistisch aufzubereiten. Und mit dem Plan im Kopf hatte ich mich dann immer als Host sehr rausgenommen und bei den Gesprächen, die ich bisher noch nicht veröffentlicht habe, die sind auch eine Spur persönlicher und ich hatte das Gefühl, es passt nicht so ganz zum Konzept. Da ich aber für mein Auskommen im Leben nicht mehr auf Journalismus angewiesen bin und die Weiterführung dieses Podcasts nicht davon abhängt, ob ich Fördermittel bekomme oder genug zahlende HörerInnen habe, um diesen Podcast am Laufen zu halten, wird sich auch ein bisschen der Stil der Gespräche ändern und diese vermeintlich journalistischen Kriterien von Objektivität und Distanz und so weiter, die werde ich fallen lassen und quasi als Podcasterin und nicht mehr als Journalistin mich dem Thema Klasse und Klassismus widmen, wie der Podcastname es ebenso hergibt. Ich bin Bao Mingyuan, ich hoste diesen Podcast Klassenarbeit und ich freue mich sehr, das heutige Gespräch endlich veröffentlichen zu können. Und als kleiner transparenter Hinweis, dieses Gespräch ist Anfang Juli aufgenommen worden.
Genau, also jederzeit sagen, falls zu persönlich, alles und...
Kannst mich alles fragen.
Cool. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und ich habe heute zu Gast...
Mohammed Amjahid, das bin ich.
Hi, hallo. Freut mich, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du warst eine der ersten Personen, glaube ich, an die ich gedacht habe. Und Azadeh. Und für alle HörerInnen der Kontext, ich kenne Mo durch die Heinrich-Böll-Stiftung. Wir waren da beide StudienstipendiatInnen und ja, warst eigentlich irgendwie immer in meiner Bubble und ich freue mich mit dir, jetzt hier über das Thema reden zu können. Und wir starten erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas machen, wer du überhaupt bist. Und wir verfahren nach der Robin-Runde. Robin-Runde, ist dir bekannt?
Ja, ich habe es gelesen, was das bedeutet. Sehr unangenehm.
Ja, okay, sehr gut. Genau das wollte ich hören. Dann würde ich dich doch mal bitten, dich nach der Methodik vorzustellen.
Also so breitbeinig wie möglich, habe ich gelesen. Soll man das machen?
Genau, breitbeinig, protzen, angeberisch und eigentlich so wirklich so shameless flexen.
Ich bin freier Journalist, der sehr gut davon leben kann. In dem Sinne, dass ich meine Texte dort platzieren kann, wo ich denke, dass sie auch hingehören und dafür werde ich gut bezahlt und ich schreibe auch Sachbücher, auch über Themen, die mich interessieren, wo mein Verlag einfach nur nickt und damit mache ich auch sehr viel Geld. Also irgendwie beim Protzen sind wir immer direkt beim Geld, aber für mich inhaltlich ist es auf jeden Fall total, wie soll ich sagen, toll, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Und als Journalist, ich glaube, wenn jetzt ein paar Journalistinnen uns zuhören, ist es wirklich einfach sehr breitbeinig und sehr protzig, das so zu formulieren. Also ich kann machen, was ich will, über die Dinge schreiben, die ich interessant finde. Und das ist ein riesiges Privileg in unserer Branche.
Ich glaube, du hast noch ein paar Preise.
Ach so, ja, keine Ahnung, das interessiert mich ja so nicht so sehr, aber ja, ich verstehe. Mhm.
Das ist ja genau die Auszeichnung von außen, die einem dann Gewicht verleiht.
Ja, ja, aber ich blende das immer so ein bisschen aus. Ich hatte neulich so ein Podium, wo mich jemand vorgestellt hat, so 5 Minuten straight mit allen Preisen.
Und ja, genau, das sollst du ja genau so machen.
Ja, okay, also ich war Fellow zum Beispiel im Thomas Mann Haus in Los Angeles oder in der Tarabya Akademie in Istanbul, da wird man bezahlt, um zu chillen, aber weil ich Workaholic bin, habe ich halt nochmal gearbeitet und Prestige Stipendien abgesagt. Du hast ja schon das Studienstipendium erwähnt. Da habe ich sehr, sehr viel Steuergelder, was einige Leute sehr wurmt, mitgenommen, um zu studieren, und habe irgendwelche Preise auch gewonnen. Henry-Nann-Preis, der jetzt Sternpreis heißt. Reporterpreis.
Hast du gerade gesagt, irgendwelche Preise?
Ja.
Da fehlte nur noch diese Wegwerfhandbewegung. Sieht man im Podcast nicht, aber dieses.
Irgendwelche Preise, wo es irgendwie Dings. Dingspreis für Nachwuchsjournalismus, Diespreis für das da und was weiß ich. Es ist, wie du schon sagst, total wichtig, auch in unserer Branche. Genau, diese Preise sind so eine Währung, aber irgendwie, keine Ahnung.
Du fühlst das nicht?
Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie dagegen bin, dass ich Preise bekomme. Das jetzt nicht, aber ich kenne halt Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten auf Preise hin. Und das finde ich sehr peinlich. Also, und was noch peinlicher ist, sind diese Preisverleihungen. Also immer wenn es ging, habe ich die auch geschwänzt, aber es ist...
Auch wenn du die bekommen hast, oder?
Naja, manchmal war ich halt so nominiert und hab so gewusst, das wird nichts. Und dann wurde mir gesagt, ja doch, komm vorbei. Und dann habe ich doch irgendwie eine Ausrede gefunden, wo ich halt auf Recherche war. Und Recherche ist wichtiger als Preis abholen. Findest du nicht?
Total. Aber mich würde interessieren, warum machst du um Preisverleihungen einen großen Bogen?
Das ist einfach unangenehm von der Atmosphäre. Ich weiß nicht, also es gibt dann diese ganz schlechten Hors d'oeuvre, diese Häppchen, die niemand essen, also die ich nicht essen will. Und dann werden immer so Leute, irgendwie tauchen da so Leute auf, die sich selbst auf die Schulter klopfen, und dann sind dann halt Leute so aufgeregt und dann machen die das so, als wäre das die Oscar-Verleihung. Und ich finde ja schon diese Oscar-Sache total peinlich. Also weißt du, und dann bin ich da so mittendrin und dann dauert dieser Abend so lange und dann muss man 15 Kategorien über sich ergehen lassen und ich so like in diese, also dann lieber früh ins Bett gehen und schlafen. Keine Ahnung.
Aber selbst wenn du den Preis gewinnst.
Selbst wenn ich den Preis gewinne. Der Preis ist natürlich in dem Augenblick interessanter, wenn er dotiert ist.
Aha.
Aber.
Also wenn der Preis dotiert ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du da auch aufschlägst.
Ja, wenn ich mir gute Häppchen davon kaufen kann. Nein, aber ich war auf so vielen Preisverleihungen, da wieder protzen, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, it's not my cup of tea. Also wirklich, also es ist einfach, es ist auch ein bisschen cringe. Ich glaube, alle Kolleginnen, die das jetzt hören, werden mich nicht so mögen danach, aber ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Ich versuch's immer. Und ich weiß noch, bei einer Preisverleihung, das ist so in einem großen Zelt gewesen und die Luft war einfach so schlecht. Also es war am Ende, wirklich Corona hat da eine Party, also es war vor der Pandemie, aber Corona hätte da eine riesige Party gefeiert. Also man hat halt auch gemerkt, dass man keinen Sauerstoff mehr in der Luft hat.
Also die Luft ist angereichert von der Selbstbeweihräucherung der anwesenden Menschen, meinst du?
Genau, das und viel Pupserei einfach. Wie meine Mutter sagen würde. Ja, aber es ist so... Deswegen ist, ich, wenn man auf meine Seite geht, auf meine persönliche Autorenseite, da ist ein Reiter, wo auch diese Preise aufgelistet sind, weil das wichtig ist. Ich weiß natürlich, dass das irgendwie auch eine Visitenkarte sein kann, aber irgendwie, keine Ahnung, finde ich es für meine Arbeit nicht so relevant. Und dann gibt es ganz wenige Momente, wo ich wirklich auch berührt war, als ich so einen Preis bekommen habe. Ich habe eine Podcast-Recherche-Feature-Reihe im WDR gemacht über Afghanistan, also wie der Westen Afghanistan den Taliban quasi auf dem Silbertablett übergeben hat. Und ich habe da gar nicht damit gerechnet, da einen Preis zu bekommen, weil wo die Komplexität dargestellt wird und wo es kein Happy End gibt, das mögen auch genau Jurys ganz oft nicht. Also die wollen immer so ein bisschen so, oh, der syrische Flüchtling, der kann jetzt ganz gut Deutsch und super. Und dann geben wir jetzt den Journalismuspreis für Integration dem Mohammed, irgendwie, keine Ahnung. Und das ist halt so eine ganz dystopische Geschichte. Und da habe ich so einen Preis gewonnen und das hat mich wirklich auch gefreut, tatsächlich. Mhm. Weil da jemand gesehen hat, was eigentlich die Leistung von Journalismus ist, und zwar die Finger in die Wunde legen und sich nicht irgendwie Gedanken machen, wie kann ich einen schönen Text schreiben, damit ich irgendwie bei schlechter Luft Häppchen zu mir nehmen kann.
Ich glaube, das verläuft auch relativ analog zu diesen ganzen Geschichten von Aufstieg. Und ich meine, was wir jetzt im Podcast machen, vor allem, wenn ich meine Gästinnen befrage, hey, wie war das eigentlich bei dir? So, wie fing das an? Erzähle ich je nach Gästin ja eigentlich auch diese Aufstiegsgeschichte. Und ich würde dich tatsächlich auch bitten, bei dir so anzufangen, ohne dass wir jetzt eigentlich diesen Narrativ bedienen. Okay, Mo kam von hier und ist jetzt hier und preisgekrönter Journalist. Du fandest Preisverleihungen. Nee, okay, warte, das machen wir anders. Der Bogen ging in die richtige Richtung. Wie ist es dazu gekommen, dass Mohamed Amjahid am Ende einen Preis für die Reportage zu der Lage in Afghanistan bekommt? Wo fing das an? Wo fing deine Story an?
Ich glaube, das ist eine Frage von Fleiß. Fleißarbeit. Die Arbeit, die ich mache, ist, glaube ich, in dem ersten Schritt gar nicht so intellektuell herausfordernd, sondern eigentlich wirklich handwerklich sehr aufwendig. Also was ich mache, ist ja investigativer Journalismus. Da geht es eigentlich darum, dass ich mich am Ende für die arbeitsreiche Weise von Journalismus entschieden habe, weil ich ganz früh, glaube ich, in meiner Biografie gelernt habe, von nichts kommt nichts. Also es ist jetzt so ein bisschen sehr simpel ausgedrückt, aber dieses Durchhaltevermögen, glaube ich, hat schon was mit der Tatsache zu tun, dass ich das Kind von ArbeiterInnen bin, die halt die Zähne zusammengebissen haben und einfach gemacht haben, 3 Schichten hintereinander. Und das kann man natürlich nicht dann 1:1 vergleichen, wenn man am Band steht und quasi im Körper fühlt, dass man seit 8 Stunden sich nicht hinsetzen konnte. Aber genau diesen Spirit, glaube ich, habe ich schon sehr früh auf meinen Schreibtisch mitgenommen. Also wo ich auch manchmal sehr frustriert eben von einem Stapel von Dokumenten sitze und weiß, in diesen 3000 Seiten steckt irgendwo genau die Information, die ich für Recherche XY brauche. Und deswegen lese ich halt diese ganzen 3000 Seiten. Und daher kommt, glaube ich, die Möglichkeit für mich, mit journalistischen Recherchen dann halt auch hoffentlich Leute zu erreichen, die dann sagen, oh wow, das hat er so aufbereitet, dass wir verstehen, was eigentlich alles falsch gelaufen ist, zum Beispiel in Afghanistan.
Glaubst du auch, dass diese, mit du aufgewachsen bist, diese Einstellung von nichts kommt nichts und man muss Zähne durchbeißen und sich durch Dinge wühlen, die auch nicht so spaßig sind und sehr mühsam sind, ob das auch dazu geführt hat, dass du ganz viele Dinge gemacht hast, die eigentlich nicht notwendig waren oder wo du, ich sag mal, ausgebeutet wurdest im Sinne von, ah, ich erkenne jetzt, Mo ist richtig fleißig und dem können wir mal die ganzen Sachen zuschieben, die wir zum Beispiel nicht machen wollen oder nicht bezahlen und der wird das machen.
Also das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden, glaube ich, durch meinen Werdegang, obwohl ich dazu sagen muss, dass teilweise ich mich auch selbst ausgebeutet habe. Also es gehört auch dazu. Also es wurde mir zugeschoben, aber teilweise habe ich es auch aufgenommen oder sogar heraufbeschworen selbst. Und dafür gibt es so viele Beispiele. Ich habe während des Studiums so viele unbezahlte Praktika zum Beispiel gemacht und kann mich noch erinnern, wie ich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender im Studio auf dem kratzigen Boden 3 Stunden in Anführungsstrichen geschlafen habe, weil ich unbedingt für die Frühschleife im Radio noch die krasseste Reportage machen wollte, weil ich aus politischen Gründen einer Redakteurin beweisen wollte, dass Flucht ein Menschenrecht ist. Die hatte am Vortag das verneint und ich war dann halt so, na dann werde ich jetzt hier übernachten. Und
als Praktikant?
Genau, als Praktikant. Und das aber natürlich total ungesund ist, das so zu machen. Absolut ungesund ist, es so zu machen, aber it was my choice, mich da quasi auch zu quälen und zu sagen, da muss ich jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und das machen. Und dann ging das halt natürlich so weiter, bis hin zur Tatsache, als ich fest angestellt war, wo klar war, ach, der Mohammed, der kann das auch noch machen. So, und dann habe ich das natürlich gemacht und es gab Kolleginnen und Kollegen, die sind, keine Ahnung, um 10 gekommen und um 15 Uhr gegangen und ich war natürlich um 8:30 Uhr da und bin um 8 Uhr abends gegangen. Kommt natürlich dazu, dass ich andere Privilegien hatte. Ich habe keine Kinder zum Beispiel. ich habe die Möglichkeit von jetzt auf gleich als Reporter einfach loszufahren, die Reportage dann zu recherchieren und aufzuschreiben, nachts noch irgendwo in Brüssel nach einem Terroranschlag auf dem Spielplatz bei Nieselregen. Aber der gehörte auch dazu, dass meine Vorgesetzten natürlich auch gemerkt haben, da ist die Schmerzgrenze sehr weit verschoben im Vergleich zu anderen. Und das ist jemand, der nicht direkt lamentiert, sondern der erstmal macht. Und da gab es aber auch körperlich einige Stellen, wo dann klar war, das war auch viel zu viel. Also wo es einfach eine Erschöpfung eingesetzt hat. Und das zieht sich, wie gesagt, tatsächlich durch die vergangenen, würde ich sagen, 15 Jahre meines Lebens.
Gab es einen Schlüsselmoment, bei dem du gemerkt hast, okay, Moment, ich muss das mal reevaluieren. So, was sind meine Grenzen? Was mache ich für mich selbst? Was ist der Umstand oder was ist das Ergebnis von Umständen um mich herum, die Strukturen? Bin ich schuld? Ist das System schuld? Also gab es so einen Schlüsselmoment, wo du dann gemerkt hast, ah, Moment, okay, das liegt jetzt nicht an mir. Das ist zurückzuführen auf was anderes um mich herum.
Also es gab mehrere Momente und ich möchte zwei so ganz spontan irgendwie herauspicken. Nach den Terroranschlägen in Paris, auf Bataclan und an anderen Orten, war ich als Reporter wie immer vor Ort, wenige Stunden danach. Und ich weiß noch, dass einige von diesen Attentätern frei in Paris noch herumgelaufen sind. Und ich war für eine Tageszeitung da unterwegs, die knapp bei Kasse war oder ist immer noch. Es gibt ja immer noch diese Printkrise oder Journalismuskrise. Und dennoch habe ich halt alles gegeben. Und an einem Abend bin ich in einem unglaublich hässlichen und deprimierenden Motel gelandet in Paris, irgendwo in der Ecke, wo der Putz von der Decke auf mich gerieselt ist und es roch wirklich nach feuchtem Keller da drin und die Tür ging nicht zu von dem Zimmer. Und draußen waren Terroristen und es war die Polizei überall und es war überall wirklich auch eine angsteinflößende Stimmung. Und da habe ich auch gedacht, was sind das eigentlich für Bedingungen, unter denen ich arbeiten muss? Also da war ich noch relativ jung und da habe ich gedacht, das kann einfach so nicht weitergehen.
Hast du da interveniert?
Ich war halt relativ jung. Also ich hatte, glaube ich, gar nicht diese Position, groß zu intervenieren. Aber ich habe dann auch damals schon mit Leuten gesprochen, denen das erzählt und gesagt, so geht das einfach nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Wenn ich nicht schlafen kann, weil ich Angst habe, dass, weil die Tür nicht zugeht.
Also es war für dich ein Turning Point, ja, und von deinem engeren Umkreis kam auch das Feedback so, okay, das ist nicht okay so.
Das ist nicht okay. Im Arbeitskontext kam auch Feedback von Kolleginnen, obwohl ja die Vorgesetzten immer sehr froh waren, dass ich für ein Apfel und ein Ei da immer unterwegs war, weil im Journalismus, das nur nebenbei gesagt, viele Führungskräfte auch quasi Boni bekommen, wenn sie einsparen. Und einsparen bedeutet billigster Flug, billigstes Hotel oder am besten noch in Paris, war ich bei Bekannten in ihrer Einzimmerwohnung, wo die eigentlich zu zweit gerade so reinpassen und ich musste dann auf dem Boden da schlafen, um halt Reportage zu machen.
Einsparen bekommen sie dann als Boni, das heißt quasi dann in die eigene Tasche.
Ja, von
dem,
genau.
Was sie einsparen. Aha.
Also ein Teil von dem, was sie einsparen.
Mhm.
Und irgendwann mal habe ich halt genau das durchblickt. Auch weil ich dann Betriebsrat war und so weiter.
Ich höre davon das erste Mal.
Ja,
ich bin sehr schockiert.
Es ist dystopisch. Und dann den zweiten Moment, den ich rauspicken möchte, wo, glaube ich, ich mich selbst quasi in Anführungsstrichen gerettet habe. Als ich meinen deutschen Pass bekommen habe, habe ich spontan die Idee gehabt, zu kündigen. Und das war die Rettung aus diesen sehr ausbeuterischen Verhältnissen, die politisch auch problematisch sind, weil ich natürlich auch eine ganz andere Sicht habe als einige Redaktionen auf, was Journalismus ist, was Recherchejournalismus ist. Aber Teil der Wahrheit war, dass ich mich nicht, also ich arbeite sehr gerne im Team zum Beispiel, aber ich kann es nicht leiden, wenn eben Führungskräfte in unserer Branche merken, das ist so, ich sag jetzt mal abgekürzt, das ist so ein Arbeiterkind, den kann ich auf jeden Fall überall hinschicken zu jeden Konditionen und der wird es dann auch machen.
Hast du gekündigt?
Ja, ja.
Ach, du hast gekündigt. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil, kleiner Einschub, auch ein persönlicherseits, ich habe auch gekündigt, das erste Mal. Und Kündigung, ich finde, also auch als Arbeiterkind-Kontext, Kündigungen waren eigentlich, du wirst gekündigt, du wirst gegangen. Und diese Probezeiten ist eigentlich nur eine kleine Klausel, dass die ganzen großen Unternehmen oder Arbeitgebenden eben sagen können, okay, in 2 Wochen bist du raus. Das gilt aber ja eigentlich für beide Seiten. Und als ich diesen Gedanken hatte, soll ich kündigen, da war bei mir große, oh mein Gott, diese Macht, diese Agency, also diese Handlungsoption und dann auch die Lesart von, ah, das gilt ja für beide Seiten, das heißt, ich brauche ja kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich jetzt diese Stelle aufgebe und alles, was danach kommt, die Folgestelle und so weiter, ist auch nicht mehr mein Bier. Also Kündigung ist eigentlich immer unweigerlich verbunden, zumindest bei mir im Kopf, mit, das kommt von oben oder von außen und du bist die Leidtragende.
Ja, nachträglich herzlichen Glückwunsch zur Kündigung an dieser Stelle.
Wollen wir hier jetzt an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen? Alle sollten mal gekündigt haben, es fühlt sich gut an.
Es fühlt sich super an. Es hat auch was mit Privileg zu tun. Es gibt Leute, die können nicht einfach so kündigen.
Auf jeden Fall.
Aber ich habe dann dieses Privileg gehabt. Ich habe ja diesen roten Pass dann gehabt. Ich hatte die Möglichkeiten, auch finanziell das hinter mich zu bringen. Und mir hat auch diese Arbeit und der Arbeitskontext inhaltlich nicht mehr gefallen, um es diplomatisch auszudrücken. Und deswegen war das einfach ein geiles Gefühl zu sagen, A, als Arbeiterkind, es ist absolut schwierig, wie du das gerade gut dargestellt hast, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und B, hat es auch mit dem deutschen Kontext was zu tun, weil in der deutschen Tradition musst du eigentlich deinen Arbeitgeber katholisch heiraten. Also du bist dann successful im Leben, wenn du bis zur Rente quasi da bleibst und das wie eine Familie, sagen die ja auch ganz oft, wir sind eine Familie und nicht so, das ist so perfider Kapitalismus eigentlich, dass Menschen ihr ganzes Leben sich an eine Lohnarbeit auch irgendwie binden. Das kann für einige gut funktionieren und da freue ich mich natürlich auch für diese Leute. Für mich hat das in diesem einen Kontext nicht gut funktioniert, was by the way bei anderen Kolleginnen sehr komisch angekommen ist, weil die hätten für diese Stelle gekillt. Also ich habe auch, Leute waren schockiert, dass ich da gekündigt habe und es war auch ein ganz schwieriger Kontext, weil natürlich habe ich gekündigt und dann ist die Pandemie ausgebrochen. Wir können uns noch an Corona-Zeiten erinnern. Und dann habe ich gedacht, natürlich, suerte de mierda, ich habe kein so gutes Glück, aber ich kann an dieser Stelle sagen, in jeglicher Hinsicht, finanziell, inhaltlich, persönlich, psychologisch, seelisch, alles, es ist 100 Millionen, Milliarden Mal besser als vorher. Ich kann es nur empfehlen.
Magst du beschreiben, mit welcher Einstellung du vielleicht aufgewachsen, sozialisiert bist? Also ist es dieses Kind, du brauchst Sicherheit, bitte geh einer geregelten Lohnarbeit nach, die keine Teilzeit, keine Leiharbeit ist, unbefristet ist. Oder wie war die Einstellung zu Arbeit, die dir von Elternhaus zum Beispiel mitgegeben wurde oder in deiner Umgebung?
Also vom Elternhaus sowieso Arbeit, 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 Arbeit. Wichtig, nicht zu Hause sitzen, sondern immer arbeiten und fleißig sein. Und weil meine Eltern Arbeiterinnen sind und ich der einzige und der jüngste Sohn bin, war natürlich auch so eine Projektion, der soll es mal besser haben im Leben. Und deswegen super, dass du der Erste bist in der eigentlich im größeren familiären Kontext, der überhaupt studiert.
Deine Geschwister haben nicht studiert?
Nee.
Ah.
Meine Schwestern haben nicht studiert und aber auch viele Cousinen und Cousins vor mir haben nicht studiert. Und die Tatsache, dass ich in die akademische Laufbahn erstmal gegangen bin, also an die Universität, war schon riesig. Und dann vor allen Dingen mein Vater war so, ja, Anwalt oder Arzt wäre ganz gut. Das ist ja der Klassiker.
Er hatte diese klassischen Mikroeltern, so klassische Berufe, die prestigereich sind und Aufstieg versprechen.
Alles super Aufstieg. Nur eins finden wir doof. Journalist wäre scheiße. Weil das ist nicht
Nein,
so prestig.
Wirklich?
Ja, ich habe schon als Journalist gearbeitet, da war er der absoluten Überzeugung, dass ich kein Journalist bin, weil ich Politikwissenschaften studiert habe. Und dann hat er seinen Freunden immer erzählt, der ist Politiker. Das fand er fand sogar Politiker besser als Journalist, das sagt schon ganz viel aus. Aber irgendwann mal, als natürlich auch, wie du gesagt hast, die Preise kamen, die Bücher kamen, die Sichtbarkeit kam und das auch so ein bisschen bei denen angekommen ist, haben sie sich damit angefreundet. Und So ist es, glaube ich, aus dem persönlichen Kontext, aus dem Elternhaus immer so gewesen, so, wir geben dir alles, was du brauchst, um einen erfolgreichen Bildungsweg zu gehen. Zum Beispiel, ich bin ja in Marokko zum größten Teil aufgewachsen, hatte 1998 Internetzugang mit diesem Modem. Nee, du bist zu jung, um das noch zu kennen, glaube ich. Das hat dann so gepiepst immer. Und ich selbst wusste nicht, was das Internet ist, aber ich habe zu meinen Eltern gesagt, zu meinem Vater gesagt, ich brauche das. Und der hat das dann gemacht und es war ultra teuer. Ich weiß nicht, es hat umgerechnet 25 Euro gekostet und man hatte 10 Stunden Internet im Monat. Und es gab eigentlich nicht so viele Internetseiten, die man ansteuern konnte. Und trotzdem, weil das so geframed war, das ist gut für Bildung, hat es mein Vater, haben das meine Eltern dann auch ermöglicht. Und das ist, wo ich, glaube ich, das auch mitgenommen habe, so viele Sacrifices für mich. Und deswegen muss ich das auch einlösen und muss natürlich auch bis an den Anschlag quasi an meine Grenzen gehen, um dann auch erfolgreich zu sein.
Und wie war es dann für dich so zwischen, meine Eltern haben super viel aufgegeben oder vielleicht nicht aufgegeben, sondern setzen sich wirklich komplett ein, so mit Haut, Knochen, Leib, Leben, damit das die Kinder besser haben und mit auch mit Erwartungen kommen, also eben mit Wünschen und dann zu hören, wie dein Vater sagt, ah, der Mo, der ist Politiker und nicht Journalist, weil ihm das nicht prestigereich genug ist und du selber aber da sitzt als eigenständige Person mit eigenen Wünschen, eigenen Zielen und siehst, ah, dann, also es ist jetzt nicht nur auf deinen Vater geschoben, sondern generell Umstände, dass die dann sagen, ah, nee, der ist Politikwissenschaftler oder Politiker, ja, und nicht Journalist.
Also das fand ich ein bisschen amüsierend an dieser Stelle. Vielleicht war es ihm auch einfach peinlich, Journalist zu sagen vor seinen Freunden, weil Journalisten können schon peinlich sein, aber das nur so nebenbei.
Hat es dich verletzt aber?
Nee, das hat mich gar nicht verletzt. Das fand ich irgendwie so, das fand ich sogar nachvollziehbar, weil ich meine, ist, glaube ich, aus der Lebensrealität von sehr vielen Menschen dann doch nicht das, was man seinen eigenen Kindern wünscht. Sehr diplomatisch ausgedrückt, aber es ist
dicke
ja...
Dicke an irgendwie so Subtext dazu. Es ist sehr, sehr dicht hier gerade.
Genau, so. Nee, man weiß, es ist prekär. Man weiß, es gibt problematischen Journalismus. Man weiß, dass viele Pseudo-Journalismus machen. Man macht den Fernseher an, Leute labern.
Aber die Frage wäre da zum Beispiel, weiß man das? Also zumindest, ich glaube, meine Eltern würden es nicht wissen. Und ich glaube, ich hab's ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hab's am Anfang auch erstmal nicht gewusst.
Ja, meine Eltern sind marokkanisch und marokkanisch auch sozialisiert und Journalismus ist, glaube ich, für die auch gleich Staatspropaganda zum Beispiel. So. Und dann sind sie aber auch nach Deutschland gekommen und haben sehr viel deutsches Fernsehen zum Beispiel konsumiert und Journalismus ist halt auch rassistische Strukturen nochmal quasi aufnehmen und reproduzieren. Und Journalismus ist Boulevardmedien. Und Journalismus ist nicht so prestigeträchtig. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Und es hat sich trotzdem dahin verschlagen?
Ich weiß nicht. Es ist komisch, ne? Es ist komisch. Es ist komisch. Aber ich kann halt nicht so gut Blut sehen, glaube ich. Deswegen ist Medizin sowieso weggefallen. Dann finde ich Juristerei absolut langweilig. Nichts gegen meine Anwalt-Friends, die vielleicht das auch hören. Aber irgendwie finde ich auch so einfach auswendig lernen und wiedergeben, so, nee, das konnte ich auch nicht machen. Und ich hatte immer sowieso diese auch Gerechtigkeitssache. Und da habe ich immer, wenn es um Journalismus ging, auch als Kind, ich bin Kind der 90er Jahre, ja sehr viel, bevor das Internet auch so dann in mein Kinderzimmer eingezogen ist, sehr viel Fernsehen konsumiert, auch deutsches Fernsehen. Und da war RTL aktuell mit Peter Klöppel natürlich so super wichtig. Und das fand ich irgendwie cool. Ich fand's cool, dass die irgendwie zumindest so Berichterstattung geleistet haben und dann eingeordnet haben. Und dann habe ich tagsüber Pokémon geguckt und abends Sabine Christiansen, war damals die Talkshow. Ich war ein absolut komisches Kind. Und das fand ich irgendwie so ganz toll und ganz faszinierend. Und ich wollte einfach den Bösen auf die Finger hauen. Das war so mein Ding. Und das kann man ja verschieden machen. Man könnte ja auch sagen, man geht in die Sozialwissenschaften, macht man das. Aber warum sollte ich für 3 Leute und die Schublade arbeiten? Ich bin richtig gemein heute. Und deswegen wollte ich für ein breites Publikum schreiben und da war Journalismus sehr naheliegend und das hat dann auch meine Eltern und das hat mein Vater dann auch irgendwann mal verstanden. Vor allen Dingen auch, weil ich als einziger Sohn sehr privilegiert war und ihnen sagen konnte, das ist jetzt mein Weg und die dann irgendwann mal auch genickt haben.
Und wie war es dann für dich festzustellen, ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und möchte darüber schreiben und ich gehe in eine Branche, die, ich sag jetzt mal salopp, überhaupt nicht gerecht strukturiert ist?
Das war wie in ein Loch fallen teilweise. So wie ich an die Uni gekommen bin und gedacht habe, gebildete Menschen können nicht Menschenfeindlichkeit performen. Nee, also je gebildeter, desto schlimmer.
Erklär das gerne.
Naja, ich dachte, wenn Leute vor allen Dingen in den Sozialwissenschaften zum Beispiel über deutsche Geschichte forschen und lesen, dann können sie ja nicht antisemitisch, rassistisch, queerfeindlich und frauenfeindlich und ableistisch sein. Im Gegenteil, je mehr Bildung, desto größer das Machtgefälle, desto eher findet man einen Professor, der racist Scheiße labert. So, und das musste ich da auch lernen. Und so habe ich auch gelernt, dass im Journalismus zwar ganz oft zu Recht auch die Verhältnisse kritisiert werden, aber intern in der Branche halt nicht nach diesen Maßstäben gearbeitet wird. Und deswegen bin ich dann irgendwann mal in den Betriebsrat gegangen, weil ich gesagt habe, enough is enough. Also was soll das eigentlich hier mit prekären Verträgen, Kolleginnen und Kollegen, die super jung sind und natürlich sich dann auch ausbeuten lassen, weil sie es vielleicht machen müssen, da einfach hinzuhalten und sie auch nicht legal irgendwie immer wieder zu befristen und Menschen irgendwie anzugehen, weil sie um 17 Uhr ihre Kinder aus der Kita abholen müssen einfach und so. Und all diese Arbeitsbedingungen, wo ich gedacht habe, was fällt euch eigentlich ein, Boni einzuheimsen, indem ihr die Arbeitsbedingungen für eure Mitarbeitenden halt schlecht macht. Also das fand ich alles.
Und wie hast du die Arbeit da erlebt im Betriebsrat?
Ich habe mich sehr unbeliebt gemacht bei den Führungskräften. Das fand ich toll. Ich glaube, habe dann auch abgestimmt, dass die in die Zwangsweiterbildung gehen müssen, wie man eigentlich ein Personalgespräch führt. Und so fand ich alles super. War auch so ein bisschen Machttrip. Fand ich irgendwie ganz toll. Weil leider auch in unserer Branche und in anderen Branchen es ein Problem gibt, dass hyperprivilegierte, meist weiße alte Männer, nur als beschreibende Beobachtung in diesem Kontext, die zwar irgendwie, keine Ahnung, erfolgreiche Journalisten waren oder sind, obwohl man dann über die Inhalte diskutieren kann, dass die dann naturgemäß aufsteigen und zu Führungskräften in den Redaktionen werden, ohne dass sie gut Personal machen können. Also die sind keine guten Chefs. Die gucken auch nur auf sich. Und das ist so die problematische Konstellation, die ich überall, ich habe mich auch dann mit anderen Betriebsräten in anderen Redaktionen ausgetauscht. Das findet man überall in der Branche und auch in anderen Branchen. Und deswegen habe ich mir dann vorgenommen, da muss der Bernd und der Heinrich müssen halt dann erstmal, weil ich sie ja natürlich nicht absägen kann, da müssen sie zumindest ins Seminar gehen, um zu lernen, wie sie sich benehmen als Chefs oder nicht benehmen.
Meinst du, deine eigene Herkunft hat da eine Rolle gespielt, wie entschlossen du da reingetreten? Also es klingt ja erstmal in meinen Ohren zum Beispiel sehr entschlossen, du bist da rein, du weißt, okay, das müssen wir machen. Ich haue jetzt gerade mal kurz auf den Tisch. Hier müssen wir Strukturen verändern. Gab es irgendwie auch eine Seite in dir, wo du dachtest, was mache ich hier eigentlich?
Also ich glaube ja, Herkunft alleine für sich betrachtet ist keine eigentliche Qualifikation, sondern eigentlich nur eine Möglichkeit, Dinge zu sehen, die vielleicht andere nicht sehen. Natürlich, weil meine Eltern halt Arbeiterin war, gehe ich auch zum Beispiel mit dem Thema Arbeitsbedingungen vielleicht anders um. So. Und das, was mich mehr geprägt hat, sind, glaube ich, die Recherchen, aber auch die Texte, die ich im Studium gelesen habe. Eben über Ausbeutung, über Arbeitsbedingungen, über den Grund, wie Revolutionen oder Revolten aufgekommen sind, egal ob in Nordafrika, im Nahen Osten oder anderswo, wo es ja auch immer darum ging, dass das sogenannte Proletariat, um mal jetzt ein marxistisches Wort mit reinzubringen, in dem Logo, glaube ich, ist ja Marx von dem Podcast, dass da natürlich es auch wichtig war und wichtig ist, dass bestimmte Communities und gesellschaftliche Gruppen halt für ihre Rechte auch eingestehen. Und es aber immer auch Räume braucht, wo halt Leute den Fuß in die Tür erstmal halten müssen, um überhaupt diesen Protest oder diese Arbeitsbedingungen zu verbessern oder beziehungsweise zu ermöglichen. Und so hat mich, glaube ich, auch das inhaltliche Arbeiten, vor allen Dingen mit den Themen Armut und Migration, also diese Kombination, glaube ich, dazu motiviert, zum Beispiel dann in den Betriebsrat zu gehen, obwohl ich dann gemerkt habe, naja, also Redaktionen sind ja auch mit Nepo-Babys eigentlich zu 90% besetzt. Und dann war ich plötzlich der Che Guevara für die Nepo-Babys, aber Arbeitsbedingungen sind Arbeitsbedingungen, was soll man machen?
Hast du das Gefühl, du hast was bewirkt?
Ganz konkret jetzt an dieser Tätigkeit war es so, dass es ein bisschen gedauert hat, aber dann waren plötzlich ganz viele Jungredakteure bei mir im Büro und haben sich beraten lassen, wie sie navigieren können durch dieses System. Und das hat mich ultra stolz gemacht. Weil eigentlich redet man weder über Geld, noch über Arbeitsbedingungen, noch über Gender Pay Gap zum Beispiel, noch über Favoritism, warum die eine Person alles bekommt und eine andere weniger oder gar nicht.
Oder Vitamin B, wie jemand Vitamin an den Job B. gekommen ist.
Genau, und warum irgendwie, keine Ahnung, die und die Person jetzt irgendwie super gut können und auch Misogynie zum Beispiel ein Thema ist im Arbeitskontext. Und ich fand das super toll, dass viele junge, sehr motivierte und auch ehrgeizige Journalistinnen, die eigentlich liebend gerne bei Häppchen und schlechter Luft eigentlich auf Preisverleihungen rumhängen, dass die dann sich entschieden haben, untereinander sich besser zu vernetzen, punktuell zumindest, und zu sagen, das hilft den Arbeitsbedingungen. Das macht das für uns alle besser. Und dass ich einfach nur mit meiner Präsenz als Betriebsrat aus der Redaktion heraus irgendwie ein bisschen was dazu beitragen konnte, das mich ultra stolz gemacht. Auch weil ich mich noch unbeliebter gemacht habe bei einigen Leuten. Das sind eigentlich die richtigen Preise. Das sind eigentlich die richtigen Preise, by the way. Ah, darf ich noch eine Sache sagen, bevor ich es vergesse? Weißt du, was mein größter Journalistenpreis ist, den ich je gewonnen habe? Ich habe gegen Klaas Relotius verloren. Aha, der hat gewonnen und ich habe verloren. Und im Nachhinein dachte ich, wie geil ist das denn?
Das musst du aber jetzt erläutern.
Ich war mal nominiert für den CNN Journalist Award, eine unglaublich unangenehme Veranstaltung. Wenn CNN jetzt zuhört, so ist die Wahrheit, was soll ich machen? Und es war in München im Bayerischen Hof, da auch für die Sicherheitskonferenz stattfindet.
Und das also ist schon ja Tamtam, Etepetete-Kontext.
Und ich war so jung, Etepetete, und ich kam da rein und roter Teppich. Und ich dachte so, wo bin ich hier gelandet? Und dann habe ich da eingecheckt, weil da war die Preisverleihung und die Nominierten haben da auch in diesem Hotel übernachtet. Und dann bin ich auf eine Suite gebracht worden mit Butler. Weil da in diesem Hotel übernachten eigentlich rich Emirati-Scheichs, die in München ihr Geld bei der CSU ausgeben. Und dann dachten die, ich bin so einer. Die haben mich halt gesehen und die dachten, der ist nicht von den Nominierten, der ist irgendwie so jemand aus Dubai. Und dann war dieser, ich weiß noch, ägyptischstämmige Butler auf meinem Zimmer. Der stand da, ich kam da rein, der stand da, ich war super erschrocken. Und der hat dann automatisch auf den Tisch geguckt und ist in Schweiß-Tsunamis ausgebrochen und hat sich tausendmal entschuldigt, weil der Apfel, ein riesiger Apfel, nicht symmetrisch war, der auf diesem Tisch lag. Und der hat gesagt, auf Arabisch, es tut mir unglaublich leid, ich werde jetzt sofort einen neuen symmetrischen Apfel holen. Und ich wusste gar nicht, wo ich bin. Und ich habe den beruhigt und habe gesagt, ich werde den mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht essen und ist alles gut. Und dann hat er mir erzählt, dass es sein kann, wenn Gäste in diesem Hotel unzufrieden sind mit einem asymmetrischen Apfel, dass er Ärger bekommen würde. So, und in diesem ganzen Kontext hat diese Preisverleihung stattgefunden. Und weil ich da verloren habe, bezeichne ich das als meinen größter Preis, meinen größten Journalistenpreis. Also eine absolute Shitshow. Und ich kam als Arbeiterkind dahin mit Secondhand-Klamotten, wo ich gedacht habe, I'm underdressed. I'm unaddressed. So, also unangenehm hoch 10.
Aber hast du es mit Stolz getragen? Dass du das Gefühl so, I'm underdressed, aber ja, ich bin jetzt als Anomalie, sage ich mal, was ja, hier. Und das ist mein Platz. Ich bin nominiert.
Im Moment fand ich mich deplatziert, aber weniger wegen inhaltlich, ob ich jetzt das inhaltlich verdient habe oder nicht, sondern eher wegen dieser ganzen Performance. Also es ist einfach absolut absurd gewesen. Und wie gesagt, im Nachhinein, auch als diese ganze Relotius-Sache dann rausgekommen ist, diese schlechte Prosa, wie die zustande gekommen ist und so weiter und so fort, hat mich das irgendwie stolz gemacht, dass ich da so als
Das ist ja ein Treppenwitz, ne? Dass du gegen einen
Schwindler fällst. Ich habe mich so ein bisschen geschämt, weil ich gedacht habe damals, der hat so eine Geschichte gemacht aus Syrien.
Mhm.
Also Geschichte erfunden, wie wir heute alle wissen. Aus Syrien, glaube ich, zwei Kindern, die in Homs umgekommen sind oder so. Und ich bin hier arabischsprachig und war damals auch Auslandsreporter und habe mich geärgert. Ich habe gedacht, eigentlich hätte ich diese Geschichte ausgraben. Also voll krass. So, da hatte ich diesen Moment, da bin ich heute noch peinlich berührt, dass ich diesen Gedanken habe oder hatte. Aber heute denke ich so, alles an dieser Erfahrung war surreal und im Nachhinein auch sehr, sehr empowernd.
Und wenn du selber von deinen Erfahrungen zehren kannst, und sagen könntest, wenn wir diese Gesellschaft hier ein bisschen weniger klassistisch gestalten könnten oder wo soziale Herkunft nicht so eine Riesenrolle spielen sollte, könnte, müsste, was würdest du machen? Was wäre dein Punkt?
Also es klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, man muss am Bildungssystem ran. Ich habe jetzt gelesen, dass die Rechtsextremisten in Frankreich auch so ein mehrgliedriges Bildungssystem wie in Deutschland einführen wollen, um eben besser die Kids zu trennen, schon sehr, sehr früh. Und das ist halt eine deutsche Spezialität, glaube ich, sehr, sehr früh dafür zu sorgen, die Akademiker-Kids, die bleiben AkademikerInnen und die ArbeiterInnen-Kids, die sollen bitteschön die Drecksarbeit machen, obwohl jede Arbeit wichtig ist und gut entlohnt und respektiert werden sollte. Aber ich schreibe in einem von meinen Büchern, wie es eigentlich mich gerettet hat, in den Anführungsstrichen überhaupt Journalist werden zu können, weil meine Eltern sich entschieden haben, eben nicht ihre Kinder in Deutschland zur Schule zu schicken, sondern in Marokko. Wäre ich in Deutschland zur Schule gegangen, wäre ich einer von sehr vielen Menschen im Rhein-Main-Gebiet, die mit meinem Hintergrund bei der Müllabfuhr arbeiten. Super wichtiger Job und es ist auch richtig, dass diese Leute gut bezahlt werden. Aber das ist das, was das deutsche Bildungssystem für Mohammeds auserkoren hat. Müllabfuhr. Und da irgendwie vor allen Dingen jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach zu wählen. Zu sagen, ich probiere mich hier aus und nicht quasi diese Wege aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann geht es natürlich auch um die ganz konkreten Arbeitsbedingungen. Wir haben ja jetzt sehr viel über Journalismus gesprochen. Aber nur die ganz konkreten Arbeitsbedingungen, die eigentlich viele Menschen davon abhalten, eben in dem Fall Journalismus zu machen, in die Wissenschaft zu gehen, du sitzt in der UdK gerade, das ist auch nicht für alle offen. Und da geht es oft nicht, also da geht es oft nicht um Herkunft nur, sondern es geht auch darum, Stallgeruch und Habitus und was zählt eigentlich. Und das ist alles so willkürlich und das zu dekonstruieren und neu zusammenzusetzen, wäre, glaube ich, im egalitären Sinne ganz, ganz gut.
Sehr, sehr konkret Ansatzpunkte. Und das war die Episode Klassenarbeit mit
Mohammed Amjahid.
Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Das war jetzt ein bisschen ein wilder Ritt, glaube ich, aber es muss ja nicht alles immer Struktur haben. Aber ich fand's sehr erleuchtend und spannend. Ich hoffe, du auch.
Ich fand's super spannend. Ich könnte mit dir noch lange quatschen.
Ja, ich auch. Ich schaue nämlich gerade auf die Zeit und dachte mir, ich hätte noch so 5 Fragen auf jedes Ding, was du sagst.
Mit deiner Methode von Anfang,
ja,
breitbeinig, wie fandst du die Episode?
Wie die Episode?
Jetzt, unser Gespräch.
Unser Gespräch? Ich muss sagen, ich habe es vercheckt wegen der Technik.
Ich wollte eigentlich, dass du es breitbeinig und angeberisch protzig machst.
Ich selber?
Ja.
Ach so, das Ding ist, ich nehme eine Episode mit Mareike Kaiser auf und ich habe sie schon gefragt. Ich versuche mich aus meinem Podcast möglichst selber zurückzuhalten.
Verstehe.
Und meine Anekdoten halt, ich bin ein Host. Ich lade mir Gäste ein, weil ich mir die Gästinnen anhören will. So. Und eine Special-Folge wird sein, dass Mareike hostet und genau meine Rolle übernimmt und sie dann sagen wird, Mi, Robin-Runde, hau alles raus. Und das wird auch richtig unangenehm.
Hast du dir verdient.
Ich muss auch sagen, es ist irgendwie, ich mag so dieses so, alle sind so peinlich berührt und das zeigt ja total gut so dieses klassistische so, oh, okay, so downsellen und so bescheiden sein. Ach ja, ist ja so passiert.
Ja,
cool. Genau, aber ich danke dir.
Ich freue mich sehr.
Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn nicht, gebt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem auch gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse. Ansonsten, ohne eine E-Mail schicken zu müssen, hinterlasst den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne. Und an dieser Stelle wieder auch Danke an das Medienlabor der GWK, an der UDK, die mir die Technik für diese ganzen Aufnahmen stellt. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieses kleine, feine, unabhängige Medienprojekt länger läuft, unterstützt mich und meine Arbeit gerne auf Steady unter steadyhq.com/klassenarbeit. Ich freue mich über jeglichen Betrag und kann wahrscheinlich ein bisschen entspannter produzieren, wenn im Hinterkopf nicht immer die Frage läuft, wie zahle ich meine Miete nächsten Monat? Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, alle Infos inklusive Shownotes findet ihr wie gewöhnlich unter klassenarbeit.info oder auf Insta unter dem Handle klassen.arbeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin eure Host Baomi Nguyen und wir hören uns nächste Woche. Ciao!